Ja, wir wollen gemeinsam diesen wunderbaren Psalm anschauen, Psalm 22. Nach der Auferstehung begegnet Jesus zwei seiner Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und die Jünger verzweifelt. Sie können vieles nicht einordnen. Sie erkennen Jesus nicht. Und da öffnet Jesus ihnen Gottes Wort. Er zeigt, alles hat ein Ziel. Das gesamte Alte Testament, ja, schlussendlich das gesamte Wort Gottes, hat diese eine Ziel, Jesus Christus. Er zeigt ihnen, es musste doch alles so geschehen. Es musste alles so geschehen. Paulus sagt die Korinther, wir haben nichts anderes unter euch verkündet als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Diese Botschaft vom Kreuz ist so wichtig, dass wir das Kreuz verstehen, was da wirklich geschehen ist. Und da kommt Psalm 22. Ja, heute, wir nennen diesen Tag Karfreitag. Aber was bedeutet eigentlich Karfreitag? Was bedeutet dieses Wort Karfreitag? Ich habe etliche Menschen gefragt, jung und alt, was bedeutet Karfreitag? Die meisten, keine Ahnung. Ja, Kar, das kommt aus dem altdeutschen Wort für Klage, Trauer und Leid. Karfreitag ist also der Freitag der Trauer. Man erinnert zurück, man versteht, man hat es vor Augen, was damals, vor mehr als 2000 Jahren, ungefähr 2000 Jahre, da in Jerusalem geschah. So wollen wir gemeinsam Psalm 22 öffnen. Ihr dürft gerne eure Bibel da öffnen. Die meisten Bibeltexte werde ich euch auch zeigen. Dieser Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der Tag, an dem die Sünde des Menschen in ihrer ganzen Schwere sichtbar wird. Aber es ist zugleich der Tag, an dem die Liebe Gottes heller aufleuchtet als je zuvor. Unsere Schuld und dann wiederum Gottes Liebe. Wenn wir an Karfreitag unter das Kreuz treten, dann stehen wir nicht nur vor einem Justizmord, nicht nur vor menschlicher Bosheit, nicht nur vor religiösen Hass und politische Feigheit. Wir stehen vor dem heiligen Handel Gottes. Wir stehen nochmal vor dem heiligen Handel Gottes. Wir stehen vor dem Zentrum der Heilsgeschichte. Wir stehen vor dem Ort, wo das Lamm Gottes die Sünde der Welt trägt. Golgatha. Und darin ist Psalm 20 ein gewaltiges Kapitel. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal in Details studiert habt. Auch dies können wir heute nicht in diese kurze Zeit machen. Aber es ist ein gewaltiges Kapitel, denn hier spricht erstmal David, 1000 Jahre vor Christus. Und doch spricht mehr als David. David beschreibt in gewisser Hinsicht eigenes Leiden, echte Not, echte Verlassenheit, echte Feinde. Und doch wird dieser Psalm über David eigenes Erleben weit, weit hinaus. David wird hier zum Propheten. Er redet von einem Leidenden, der größer ist als er selbst. Er redet von dem kommenden leidenden Messias. Von dem Sohn Davids, Ben David, Sohn David, von dem den David im Psalm 110 sogar Herr nennt. Herr nennt. Auch dieser Psalm 110 wird ja oft erwähnt, auch in der Evangelie, in diesem ganzen Diskurs mit dem Schriftgelehrten und Pharisäer. Und so auch Psalm 22, wir werden es noch sehen, ist ein Weckruf an die damalige Generation. Es ist erstaunlich, David beschreibt in Psalm 22 das Leiden des Gekreuzigten. Aber lang bevor Israel die Gekreuzigung überhaupt kannte. Sie kannte diese Art Folterinstrument oder Tötungsinstrument gar nicht. Damals war alttestamentlich die Steinigung eine Strafe. Aber Kreuzigung, das kam erst später. Samuel hat es gestern gesagt, durch den Perser, durch die Griechen und natürlich unter den Römern. Sie kannten es, David kannte diese Art Tötung nicht. Und dennoch beschreibt er diese Art Tötung in Psalm 22. Wir finden Einzelheiten, die uns direkt unter Golgatha führen. Dieser Psalm hat uns sehr viel zu sagen. Nochmal auf dem Weg nach Emmaus. Ich bin überzeugt, dass Jesus ihnen Psalm 22 geöffnet hatte. Es musste alles so geschehen. Wir müssen sehen, Psalm 22 ist nicht nur ein Leidenspsalm, es ist ein messianischer Psalm. Er ist eine prophetische Vorschau auf Karfreitag, auf dies, was wir heute erinnern. Er ist ein Blick durchs geöffnete Fenster in die Zukunft, mitten hinein in das Leiden Christi. Von David hin zu Ben David, Sohn David, Christus. Wir sehen am Kreuz die tiefe Verlassenheit. Die tiefe Verlassenheit. Wir lesen Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du fern von meiner Rettung? Von den Worten meiner Klage? Das sind kurze, abgebrochene Rufe. Es ist ein Ruf, eine leidende. Ja, als hörte man den Atem eines Sterbenden. Keine lange, ruhige Abhandlung, sondern Ausrufe eines Leidenden. Er sagt, warum hast du mich verlassen? Und nochmal fern von meiner Rettung, von den Worten meines Schreiens oder Klage, Herr, wo bist du? Das ist Not, das ist Finsternis, das ist tiefste Einsamkeit. Kein Ort dieser Erde war die Einsamkeit so groß wie da am Kreuz von Golgatha. Und genau diese Worte nimmt Jesus zum Mund. Nicht zufällig. Geschwister, nicht zufällig. Nicht unbewusst. Nicht bloß, weil ihm gerade dieser Vers einfiel. Nein, er spricht als der, von dem dieser Psalm letztlich redet. Nochmal, er spricht als der, von dem dieser Psalm letztlich redet. Ja, Jesus identifiziert sich mit Psalm 22. So lesen wir in Matthäus 27, Vers 46, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geschieht etwas Gewaltiges. Ja, was? Jesus zitiert nicht nur einen Psalm, er öffnet den Schlüssel zum Verständnis seines Sterbens. Er öffnet den Schlüssel. Versteht, was da geschieht. Es ist weit mehr als ein Schrei tiefster Not. Er ist unter dem Kreuz ein erschütternder, aufrüttender und unüberhörbarer Ruf. An wem? An die Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester, das Volk, die Römer, Soldaten und die ungläubigen Jünger, die dort standen und Zeugen dieses Geschehens wurden. Indem Jesus Christus genau diesen Vers ausruft,
Genau dieser Vers greift er nicht zufällig ein einzelnes Wort des Leidens auf, sondern lenkt bewusst auf den ganzen Psalm, auf Psalm 22. Er ruft ihre Erinnerung wach. Und wir müssen verstehen, Geschwister, viele damals von den Schriftgelehrten, Pharisäer, sie kannten den Psalmen auswendig. Ja, ich nehme an, dass auch die Jünger Großteil den Psalmen auswendig kannten. Und wo Jesus diese Vers zitiert, er ruft ihre Erinnerung wach, öffnet ihnen gleichsam die Schrift vor Augen und stellt sie vor die unausweichliche Frage, ob sie nicht endlich erkennen wollen, was sich in dieser Stunde vor ihnen erfüllt. Mein Gott, mein Gott, ruft Jesus. Gerade in der tiefsten Dunkelheit hält der Sohn an Gott fest. Gerade in der Gottverlassenheit nennt er ihn noch mein Gott. Mein Gott. Wir müssen sehen, diese gesamte letzte Abend da, bis hin zur Kreuzigung. Gethsemane. Den Weg bis hin zum Kreuz, der ganze Leidensweg. Jesus wusste, was über ihn kommen wird. Und wir sehen diese tiefe, tiefe Schmerz, welche Jesus spürte schon in Gethsemane. Bluttropfen lesen wir. Dieser Kampf, dieses tiefe Verständnis, was jetzt kommen wird. Und es war nicht nur dieser körperliche Kampf, es war dieses Verständnis, der gesamte Schuld dieser Welt wird jetzt auf ihn kommen. Er ging diesen Weg willentlich. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und Jesus sagt, mein Gott, hier leidet nicht ein verlorener Sünder, hier leidet der Gerechte, der absolute Reine. Der Sündelose, der von dem Pilatus sagen musste, was hat er denn Böses getan? Was hat er denn Böses getan? Matthäus 27, Vers 23. Was hat er denn Böses getan? Von dem der Vater bei seiner Taufe sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und gerade dieser Gerechte wird verlassen. Wie kann dies sein? Wie kann dies sein? Ja, Psalm 22 zeigt uns nicht nur menschliches Leid, er zeigt uns das Leiden des Gerechten unter dem Gericht Gottes, Gottes Zorn. Und das ist der Punkt, an dem Karfreitag uns erschüttern muss. Ja, wir haben es gut miteinander. Wir haben wunderbare Gemeinschaft vorher beim Essen gehabt, in den Pausen. Aber wir müssen diese Botschaft vor Augen halten, was geschah da am Kreuz von Golgatha. Wir werden am Sonntag feiern, er ist auferstanden, es ist vollbracht. Aber was da am Kreuz geschah, können wir mit menschlichen Worten nicht beschreiben. Das ist der Punkt nochmal, an dem Karfreitag uns erschüttern muss. Denn Jesus litt nicht nur von Menschen. Ich sage es mal so, er litt auch unter Gott. Natürlich trugen die Menschen Schuld. Judas verriet ihn. Der Hohe Rat verwarf ihn. Pilatus verurteilte ihn. Die Soldaten verspotteten und geißelten ihn. Das Volk schrie, kreuzige ihn. Die Jünger verlassen ihn. Und Petrus verriet ihn.
Alle haben ihn verlassen. Alle. Aber das war nur die äußere Seite. Die tiefe Seite ist, am Kreuz trägt Christus das Gericht Gottes über die Sünde. Diese Verlassenheit kommt nicht bloß von unten, sondern von oben. Nicht als Auflösung der Liebe zwischen Vater und Sohn. Das wäre eigentlich unmöglich. Es war vollkommene Liebe. Sondern als reale, richterliche Preisgabe des Sohnes in seinem stellvertretenden Leiden. Wir lesen Jesaja 53, Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Psalm 22, Jesaja 53, aber so viel Parallele miteinander. Habt ihr mal über diese Vers nachgedacht? Wenn man diese Vers isoliert betrachtet, dann haben wir schwer vieles zu verstehen. Ob dieser Vers, es geht um uns, um dich und mich, um eine verlorene Welt. Es geht um diese eine Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Genau darum, nochmal, gefiel es dem Herrn, ihn zu zerschlagen, weil seine Liebe zu uns so groß ist, um uns zu erretten. Er wurde behandelt, als wäre er der Schuldige. Jesus wurde behandelt, als wäre er der Schuldige. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er trug unsere Schuld. Er stand an unserem Platz. Er ging in die Gottferne hinein, die wir verdient hätten. Ohne Ausnahme. Er ging in die Gottferne hinein. Aber da sehen wir Licht in Dunkelheit. Licht und Dunkelheit. Psalm 22, Vers 3 lesen wir: Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Da sehen wir diese tiefe Blick ins Herz Jesu, wie er Gott anschreit, ruft. Aber dieser Vers will uns mehr als nur dies zeigen. Am Kreuz wird etwas sichtbar. So lesen wir Matthäus 24, 27, Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam ein Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. 3 Stunden Finsternis. Mitten am Tag wird es dunkel. Und es gibt tatsächlich historische Berichte, das kann man nicht genau beweisen, ob die wirklich ganz so sind, wie es berichtet wird, aber sie berichten, dass es gab eine Zeit der Dunkelheit, der über das gesamte Erdkreis ging. Also eine übernatürliche Dunkelheit. Es war keine Sonnenfinsternis, das muss uns bewusst sein. Denn das Passafest fand bei Vollmond, während eine Sonnenfinsternis nur bei Neumond möglich ist. Deshalb muss es sich um ein außergewöhnliches Ereignis gehandelt haben, durch das Gott die tiefe Bedeutung des Geschehens am Kreuz auf eine eindrückliche Weise sichtbar machte. Dunkelheit. Das Licht zieht sich zurück. Der Himmel verhüllt sich. Es ist, als würde die Welt bekennen. Hier geschieht etwas, das größer ist als alles menschliche Verstehen. Es erlebte einer dies, ein Hauptmann. In Lukas Kapitel 23, da lesen wir, nachdem Jesus mit lauter Stimme ruft: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er,
Dann lesen wir Vers 47 von Lukas 23. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Ich muss mir vorstellen, ihr wäre damals in Jerusalem, auf dem Hügel Golgatha, und man erlebt vieles Übernatürliches. Man erinnert sich an Psalm 22 und man sieht vor seine Augen, wie sich dieser Psalm schrittweise wortwörtlich erfüllt. Als Jude hätte man da müssen nicht nur berührt werden, erschüttert werden. Aber es war ein Heide, ein Römer, der wahrscheinlich diesen Psalm noch nie gelesen und gehört hat. Der erkennt, der da am Kreuz gestorben ist, war gerecht. War gerecht. Mitten am Tag wird es dunkel. Ja, Karfreitag ist kein gewöhnlicher Todestag. Golgatha ist kein gewöhnlicher Hügel. Das Kreuz von Golgatha ist kein gewöhnliches Hinrichtungsstätte oder Instrument. Hier begegnen sich göttliche Liebe und göttliche Gericht. Die beiden begegnen sich. Und der Ruf, warum? Warum? Ist kein Ausdruck von Unglauben, sondern der Schrei des heiligen Stellvertreters, der in die äußerste Tiefe steigt, um unsere Wille. Um unsere Wille. Es ist diese aufrufende Botschaft an uns. Erkennt, was am Kreuz von Golgatha geschieht. Von uns aus geschah. Diese Botschaft an das jüdische Volk damals, die da am Kreuz standen. Und wir sehen, wie genau diese Prophezeiung ist. Ja, Psalm 22 ist nicht nur tief, es ist erschütternd präzise. David nochmal redet aus eigenem Leiden heraus. Aber der Geist Gottes führt ihn so, dass seine Worte am Ende weit über sein eigenes Leben hinausweisen. Weit hinaus. Was David erlebt, wird zum prophetischen Schatten. Was Christus erlebt, ist die volle Wirklichkeit. Und so lesen wir Psalm 22, Vers 7. Ich aber bin ein Wurm. Ich aber bin ein Wurm. Was ist ein Wurm? Was ist ein Wurm? Das Schwaches, Wehrloses, Verachtetes, das man einfach so zertretet. Und das war's. Dieser Vers beschreibt, wie tief Christus gegangen ist. Der Herr ließ sich bis zum Äußersten erniedrigen. Er wurde von den Menschen verachtet und verspottet. Er erschien in den Augen der Menschen als völlig wertlos. Er nahm freiwillig den Platz tiefster Schmach ein. Geschwister, das müssen wir vor Augen haben. Dieses Spott und Hohn. Und von jedem verlassen. Auch vom Vater. Von jedem. Psalm 22, die Vers 7 und 9. Wir haben gelesen, ein Wurm bin ich. Ich aber bin ein Wurm. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Und schütteln den Kopf. Was will die sagen? Was sagen die da? Vers 9, er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, sie erkannten, durch Spott erkennen sie dennoch, welche innere Beziehung der Gekreuzigte mit dem Herrn hatte. Und dennoch,
Da kam nur Spott und Hohn, nur noch Kopfschütteln. Anders gesagt, wie tief kann man fallen? Und was lesen wir, was am Kreuz geschah? Psalm 22, prophetisch, Matthäus 27, die Erfüllung, die Verse 39 bis 44. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstört und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sie selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Schon krass, was da steht. Nochmal, Jesus ruft am Anfang beim Kreuzigung: Eli, Eli, lema sabachthani. Und sie kannten den Psalm. Sie wussten, dass in diesem Psalm Spott und Hohn steht. Was tun sie? Sie spotten. Sie erfüllen dies, was im Psalm 22 steht, wortwörtlich. Die Feinde Jesus spotten, aber in Wahrheit erfüllen sie die Schrift. Sie erfüllen die Schrift. Sie meinten, sie hätten die Kontrolle. In Wahrheit standen sie unter dem souveränen Plan Gottes. Gott hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Sie dachten. Und interessant, sie wussten ganz genau, was er gesagt hat. Sie wussten, wie er behauptet, er ist der Sohn Gottes. Und dennoch erkannten sie Psalm 22 nicht. Ja, Geschwister, wir können gesamte Psalmen auswendig lernen und weit, weit entfernt sein von Gott, wenn wir nicht durch die Psalmen, wenn wir nicht durch das Alte Testament schlussendlich Christus sehen. Wenn wir schlussendlich nicht Christus sehen. Ja, der Mensch meint, er handle frei gegen Gott. Und gerade darin muss er am Ende Gottes Wort bestätigen. Wir sehen öffentliche Verachtung und völlige Erniedrigung. Der Sohn Gottes hängt entblößt am Hals, am Kreuz. Angestarrt, beschimpft, verachtet, verworfen, nicht bewundert, nicht verehrt, nicht verteidigt, nicht wie eine Woche oder weniger als eine Woche zuvor am Palmsonntag, wo man erkannt hat, er ist der König der Juden. Hosanna, der da kommt in der Höhe, lobten und preisen sie ihm. Und weniger als eine Woche später hängt er entblößt am Kreuz von Golgatha. Angestarrt, beschimpft, verachtet, verworfen. Und was sagt Jesus? Was sagt Jesus da am Kreuz? Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Welche Liebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, die Welt sieht Schwäche. Das Kreuz wird oft als Schwäche gesehen. Und Paulus sagt nochmal klar, wir verkündigen nichts anderes als Jesus Christus, der Gekreuzigte. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Botschaft gilt jeder. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus Christus. Aber da sehen wir, wie dieser Psalm weiter, wir können nicht jedes Detail durchnehmen, wo wir aber lesen, die Verse 15 und 16 vom Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind
ringt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinen Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. So lesen wir auch in Johannes 19, Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstete. Der Durst Jesu ist nicht bloß eine Nebensache. Er ist Teil des Leidens. Der Körper zerfällt. Der Körper zerfällt unter der Last des Kreuzes. Die Kraft schwindet und so wie es steht, das Herz bricht. Ja, es ist bemerkenswert, dass Psalm 22 ein Leiden beschreibt, das in dieser Form erstaunlich zur Kreuzigung passt. Die Kreuzigung war ein langsames, qualvolles Sterben. Der Körper wurde ausgezehrt. Die Gelenke wurden belastet. Das Opfer rang nach Atem. Rang nach Atem. Es war ein Tod in Schwäche, Schmach und öffentliche Entblößung. Das ist schon hart, nicht? Es war ein Tod in Schwäche, Schmach und öffentliche Entblößung. Nochmal. David kannte diese Art Vollstreckung nicht und dennoch redet er darüber. Und doch schreibt er so, dass wir im Psalm 20 schon die Konturen von Golgatha sehen. Wir lesen in Vers 17 und 18, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltäter umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, ich kann all meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehe mich schadenfroh an. Und hier wird es besonders eindrücklich. Die Hände, die Füße, das Durchgraben oder Durchbohren kann man übersetzen. Das passt nur für eine Art Tötung. Kreuzigung. Das passt besondererweise zur Nagelung an das Kreuz. Und nochmal, dies 1000 Jahre vor Christus wird es vorausgesagt. Und da lesen wir, ich kann all meine Gebeine zählen. Das spricht nochmal von Entblößung, Ausstreckung, Hilflosigkeit. Der Gekreuzigte hängt vor den Blicken der Menge. Nichts ist verborgen. Nichts ist verborgen. Vers 18 lesen wir, ich kann all meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mir schadenfroh an. Kein Mitleid war da. Es ist grausam, was unser Herr erlebte. Ja, Geschwister, alles ist Schande. Alles ist Schande. So lesen wir Jesaja 53, Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Jesaja 53 ist so klar diesbezüglich. Man kann Jesaja 53 historisch nur auf eine Person auslegen. Jeshua, Jesus. Und kein anderer. Kein anderer. Und Psalm 22 passt so gut dazu. Es hat sich alles so erfüllt. Aber dieser Psalm geht ja weiter. Er sagt, sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das Los über meine Gewand. Jetzt können wir denken, was soll dieser Detail? Was soll dieser Detail? Wahrscheinlich kann man es auch unterschiedlich verstehen. Aber an sich scheint das nebensächlich. Wenn man das Leiden des Messias beschreiben wollte, könnte man meinen, viel wichtigere Dinge stünde im Vordergrund. Und doch nimmt der Heilige Geist gerade diese Detail auf. Und so beschreibt Johannes Kapitel 19, die Verse 23 und 24. Johannes 19, die Verse 23 und 24. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lass uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Siehe, haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Merken wir es? Nochmal, da stehen Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester. Da steht viele aus Jerusalem. Sie kannten den Psalmen. Jetzt hätten sie merken müssen, Moment, sogar diese Detail haben wir in dem Psalm, wo es beginnt: Eli, Eli, lama sabachthani. Warum hast du mich verlassen? Da ist alles vorausgesagt. Ja, warum ist das so wichtig, diese kleine Detail? Weil Gott damit zeigt, selbst die kleinsten Einzelheiten ständen unter seiner Führung. Gott hat die Kontrolle. Gott hat die Kontrolle. Es ist nicht nur die großen Linien, die wichtig sind, nicht nur Jesus stirbt, sondern sogar welche Hände seine Kleider anfassen, wie sie verteilt werden und dass sein Gewand gelost wird. Wird alles vorausgesagt. Ja, Geschwister, so präzise ist Gottes Wort, so zuverlässig ist Gottes Plan, so vollkommen erfüllt sich die Schrift. Ein Mensch, der denkt, muss glauben. Wenn man all diese Fakten sieht, wenn man sieht, was vorausgesagt wurde, dann muss man erschüttert werden innerlich und auf der Suche gehen. Wenn dies stimmt, was heißt das für mich? Ja, was ist das Geheimnis des Kreuzes? Psalm 22, ganz klarer Hinweis auf Christus. Aber nun kommt diese Frage: Warum musste der Messias so leiden? Und ich weiß, dass wir wissen, warum. Und dennoch möchte ich diese Warum wiederholen. Warum diese Finsternis? Warum dieser Schrei? Warum diese Verlassenheit? Warum dieses Blut? Warum dieses Kreuz? Und ich hoffe, dass die Antwort klar in jeder Einzelne von uns lautet: Wegen unserer Sünde, Schuld. Es war nicht bloß ein Märtyrertod, es war ein Stellvertreter. Jesus starb nicht nur als Vorbild von Treue, nicht nur als mutiger Bekenner der Wahrheit, nicht nur als Opfer menschlicher Ungerechtigkeit. Wenn das alles wäre, dann wäre Karfreitag tragisch, aber nicht rettend. Und Paulus geht da ja noch weiter. Ostersonntag, Auferstehung. Tod ohne Auferstehung, dann wären wir die Ärmste aller Menschen. Christus starb als Stellvertreter. Er trat an den Platz der Schuldigen. Er nahm auf sich, was uns treffen musste. Ist es uns bewusst, was es uns treffen musste? Er trug das Gericht, das wir verdient haben. Er ging in die Gottverlassenheit, damit wir nie mehr von Gott verlassen werden müssen, wenn wir an ihn glauben. Nochmal, er ging in die Gottverlassenheit, damit wir nie mehr von Gott verlassen werden müssen, wenn wir an ihn glauben. Darum ist der Ruf: Warum hast du mich verlassen? Nicht nur ein Schrei des Leidens, sondern das Echo unseres verlorenen Zustands. Das, was wir wegen unserer Sünde verdient hätten, trägt er. Und da kommt
Nochmal Jesaja, auf so wunderbare Art und Weise prophetisch, auf das Geschehen am Kreuz. Und diese Bekenntnis, Jesaja 53, Vers 4 bis 6, für wahr, er hat unsere Krankheit und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunde sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Sehen wir es? Wie klar das Alte Testament ist in Bezug auf das Kreuz von Golgatha, in Bezug auf die Liebe des Vaters für uns verlorene Menschen, welche er uns offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das Geschehen am Kreuz von Golgatha. Und wir müssen sehen, das gesamte Alte Testament schreit regelrecht, erkennt Gottes Heilsplan, erkennt schlussendlich das Kreuz von Golgatha. Es war schon Abraham in 1. Mose Kapitel 22, wo er sagt, diese nicht so einfache Ereignis zur Opferung Isaaks. Und wo? Auf der Gebirge Moria. Und da lesen wir Vers 14, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf den Berg wird der Herr dafür sorgen. Geschwister, es ist gewaltig, was Abraham da sagt und er bekennt. Es ist gewaltig zu sehen, lang, lang vor Jesus versteht auch an Abraham, der Herr wird für ein Opfer sorgen. Gott, der Vater, denn so sehr hat er uns geliebt. Ja, und nochmal, warum das Kreuz? Das muss uns jetzt vor Augen sein. Das muss uns auch in Bezug auf unser Alltag klar werden. Wir lesen zurück zu Psalm 22, wie wir lesen, aber du bist heilig. Das ist bemerkenswert. Mitten in der Klage kommt dieses Doch. Doch du bist heilig. Das heißt, die Verlassenheit Christi, diese Warum hast du mich verlassen, ist nicht Willkür. Nicht Ungerechtigkeit, nicht Launhaftigkeit Gottes. Ja, wir Menschen sind launhaftig, nicht aber Gott. Sie steht im Zusammenhang mit Gottes Heiligkeit, Geschwister. Gott ist zu heilig, um Sünde einfach so zu übersehen. Und dennoch ist er Liebe. Sind wir einverstanden? Er ist Liebe. Aber seine Liebe hebt seine Heiligkeit nicht auf. Und darum, unsere Erlösung konnte nicht billig sein. Darum reicht auch, das soll uns klar sein, kein moralisches Bemühen. Ja, ich bin ja gut, ich werde vor Gott bestehen. Nein, du wirst nie vor Gott bestehen. Wenn du dies nicht wahrgenommen hast, was am Kreuz von Golgatha für dich geschehen ist. Wenn du dies nicht nur wahrgenommen, sondern auch glaubst, bekennst und deinen Zustand erkennst, indem du vor Gott stehst und dennoch, wie sehr Gott dich liebt. Ja, es genügt. Darum reicht kein moralisches Bemühen. Darum genügt keine Religion. Darum helfen keine guten Vorsätze. Die sind manchmal gut. Es ist gut, wenn wir Vorsätze haben, aber nicht, was unser Heil angeht. Darum kann kein Mensch sich selbst retten. Unmöglich. Wenn Sünde wirklich Sünde ist, wenn Gottes Heiligkeit wirklich Heiligkeit ist, dann braucht es ein Opfer. Ein vollkommenes Opfer. Ein stellvertretendes Opfer. Ein göttlich eingesetztes Opfer. Und dieser Opfer ist Jesus Christus. Und interessant, im Psalm 22 steht noch etwas anderes, Vers 5 und 6. Aber auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Sie vertrauten dich, sie vertrauten den Bund, den du mit ihnen geschlossen hast.
Und wir werden auch diesen Psalm schließen und da sehen wir, was sagt der Psalmist? Dies, was Gott die Väter verheißen, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Er starb nochmal an gebrochenen Herzen. Jesus Christus starb an gebrochenen Herzen. So sehen wir Vers 15. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Johannes 19, Vers 34 berichtet, dass nach Jesu Tod Blut und Wasser aus seiner Seite kamen, als sie ihn mit dem Speer durchbohrten. Wir sehen darin mit Recht ein Zeichen dafür, wie tief sein inneres Leiden war. Denn er starb nicht oberflächlich, nicht äußerlich. Sein ganzes Inneres war in das Leiden hineingenommen. Er wurde zerbrochen. Er wurde nicht zerbrochen, weil er versagt hätte. Er wurde zerbrochen, weil er gehorsam war. Nicht wegen eigener Schuld, sondern wegen unserer aller Schuld. Nicht, weil er gottfern war, sondern weil er für gottferne Sünder eintrat. Das ist die göttliche Liebe. Wir sehen zweierlei unter das Kreuz. Wie schrecklich die Sünde ist und wie gewaltig die Liebe Gottes ist. Und ist dies uns bewusst, wie schrecklich Sünde ist? Wie schrecklich Sünde ist, dass es einen solchen Opfer bedurfte, dass nichts Geringeres genügte als das Blut des Sohnes Gottes, dass unsere Verlorenheit so tief war, dass nur das Kreuz helfen konnte. Ist uns dies bewusst? Und dann wiederum, wie gewaltig Gottes Liebe ist, und wir kennen den Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie gewaltig ist Gottes Liebe an uns, dass er dieses Opfer gab, dass der Vater den Sohn sandte, dass der Sohn sich willig gab, dass Jesus nicht vom Kreuz stieg, obwohl er es, das muss uns bewusst sein, gekonnt hätte. Dass er blieb für Sünder, für Feinde, für Schuldigen, für Unreine, für Verlorene, für dich und für mich, ging er den Weg. Ja, Karfreitag ist nicht nur ein Tag menschlicher Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Es ist vielmehr der Tag göttlicher Liebe. Göttlicher Liebe. Es ist keine sentimentale Liebe. Es hat sicher auch damit zu tun, aber es ist nicht sentimentale Liebe, sondern rettende Liebe, heilige Liebe, opfernde Liebe, blutige Liebe, erlösende Liebe. Der Sieg des Messias ist nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen. Psalm 22 endet nicht in der Verlassenheit, das ist entscheidend, sondern wenn wir nur die ersten Verse lesen, können wir meinen, dieser Psalm ist der Abgrund ohne Ausweg. Leiden, Schmerz, wir sehen, wie auch die Feinde beschrieben werden, Hunde, Stiere, Löwe und so weiter, Büffel. Aber Vers 22 ändert sich der Ton. Aus Klage wird Gewissheit. Aus Leiden wird Lob. Aus Einsamkeit wird Versammlung. Aus Schwachheit wird Königsherrschaft. Das ist kein Zufall, Geschwister. Denn das Kreuz ist nicht das Ende. Karfreitag steht nicht allein. Karfreitag tritt bereits den Sonntag. Die Auferstehung in sich. Wir lesen Psalm 22, Vers 22. Du hast mich erhört. Und da ist die Wende. Der verworfene Leidende wird erhört. Der Verlassene bleibt nicht im Tod. Der Gerechte geht nicht unter. Die Antwort des Vaters ist die Auferstehung. Und so lesen wir so schön in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 23 und 24, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er vor ihm festgehalten würde. Karfreitag ist also nicht Niederlage. Es ist der Weg zum Sieg. Nicht das Scheitern des Messias, sondern seine Erhöhung durch Leiden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Grab konnte ihn nicht behalten. Die Macht der Sünde konnte ihn nicht verschlingen. Geschwister, das muss uns vor Augen sein. Wenn wir Christus gehören, da hat das Sünde keine Macht mehr über uns. Denn er war der Gerechte, der Heilige, der Sohn Gottes. Und so lesen wir Vers 23 so wunderbar, wie der Psalmist sagt, schlussendlich Christus. Vers 23, so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Und wie erstaunlich, was wir da lesen. Der eben noch Verlassene spricht plötzlich. Was sagt er da? Habt ihr es gesehen? Oder habt ihr es gelesen? Meinen? Ja, hilf mir bitte. Brüdern. Nicht mehr nur von Feinden, nicht mehr von Hunden, Löwen, Büffel, Spöttern, sondern Brüdern. Und da greift das Neue Testament auf. Nach der Auferstehung sagt Jesus zu Maria Magdalena. Vers 17 von Johannes 20. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurer Gott. Was für ein Triumph der Gnade. Was für ein Triumph der Gnade. Der, der verlassen wurde, macht Verlorene zu Brüdern. Der, der unter Gericht stand, führt Begnadigte in die Familie Gottes. Und ich hoffe, dass jeder Einzelne von uns in diesem Raum zur Familie Gottes gehört, weil er dieses Botschaft vom Kreuz erfassen hat. Der, der allein am Kreuz hing, sammelt nun eine Gemeinde. Und im Psalm 22, Vers 28, 29 lesen wir, daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Ende der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn. Und er ist Herrscher über die Nationen. Und da haben wir einen Blick in der ferne Zukunft aus uns aus, aber auch wieder zurück. Hier wird Psalm 22 weit über die Kreuzigung hinaus. Hier wird der Horizont global, weltweit, missionarisch bis ins Königreich hinein. Der leidende Messias ist nicht nur Retter Israel. Er ist Herr der Nationen, Retter der Nationen. Und genau darum sagt der auferstandene Herr in Matthäus, und diese Verse kennen wir, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zur Linie. Sehen wir die Linie? Sehen wir es? Psalm 22, Leiden, Rettung, Verkündigen, Israel, Nationen, Anbetung, Königsherrschaft. Und wer starb am Kreuz von Golgatha? Was stand über dem Kreuz? Jesus aus Nazareth, König der Juden. Es ist dann beim Tod Jesu Christi stand schon, wer er wirklich ist. Er kam als der vollkommene Lamm Gottes und wird als der Löwe aus dem Stamm Juda wiederkommen. Der König. Und das ist genau der Weg Christi, was wir im Psalm 22 sehen. Kreuz, Auferstehung, Erscheinung von den Jüngern, Sendung, Evangelisation der Völker, weltweite Gemeinde bis hin ins tausendjährige Reich. Da werden wir noch ein wenig am Ostermontag noch darüber reden. Freitag ist also nicht nur ein Tag der Trauer, sondern auch der Grund aller Mission. Denn nur weil Christus starb und auferstanden, kann das Evangelium zu den Völkern gehen. Und dann noch Vers 31 und 32. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Ein Volk, das geboren wird. Ich lege es mal auf uns aus, die Gemeinde, ein Geheimnis. Aber durch dies, was am Kreuz von Golgatha geschah, entsteht das Leib Christi, die Gemeinde, wo Jude und Heide eins sind, ohne Unterschied. Eins, weil einer, der Vollkommene, am Kreuz von Golgatha starb. Und interessant, habt ihr gesehen, diese letzte Passage, dieser Psalm, dass er es vollbracht hat. Dass er es vollbracht hat. Und was hören wir am Kreuz, Johannes 19, Vers 30? Es ist vollbracht. Psalm 22 endet in der Gewissheit des vollendeten Handel Gottes. Geschwister, es ist vollbracht. Jegliche Bedingung ist erfüllt worden, damit wir heilig und gerecht einmal vor Gott stehen können. Wegen dies, was am Kreuz vom Golgatha geschah. Es ist vollbracht. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen. Aber Vater, wir danken für dein Wort, welches du uns gabst. Die Bibel. Danke für Genauigkeit. Danke für Psalm 22. Danke für Jesaja 53. Wo wir so klar sehen. Im Voraus wird es prophezeit, was von uns aus vor 2000 Jahren geschah. Am Kreuz von Golgatha. Ja, aber Vater, du offenbarst deine Liebe. So sehr hast du uns geliebt, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus, du sagst am Kreuz, es ist vollbracht. Unsere alle Schuld hast du auf dich genommen. Und danke, dass wir genau darum, weil uns vergeben worden ist, mit Zuversicht nach vorne schauen können und wissen, weil uns vergeben worden ist, werden wir einmal ewig bei dir sein, Herr. Aber Herr, du siehst die unter uns, die dies noch nicht erkannt haben. Du kennst jede einzelne Herz in diesem Raum. Du siehst die unter uns, die sagen, ja, ich muss noch sehen, ich muss noch mal sehen und so weiter. Ich bin ja gut. Aber Herr, wir wissen, keiner ist gut, auch nicht einer. Und so beten wir und flehen vor dir, Herr, berühre du die Herzen, bis jeder Einzelne in diesem Raum auch erkennt, was am Kreuz von Golgatha geschah und erkennt, was wahre Vergebung der Sünde heißt und zu einem Kind Gottes wird, aus Gnade. Herr, danke, dass wir wissen, du erhörst Gebet. Danke für Golgatha. Amen.